Willkommen bei Thomas Foster Musikproduktion, dem Podcast rund ums Thema Musik produzieren. Und der Thomas Foster hat wieder einmal einen Kollegen eingeladen, einen Mann, der so viel Musik produziert hat, wie wenige es im deutschen Sprachraum gibt. Er ist Billy King und hat international produziert für Sarah Brightman, Cliff Richard, Paul Anka, auch AC/DC, die Kelly Family, Mr. President, Marla Glenn, also kreuz und quer, auch national Österreich, Deutschland, ganz viel Schlager gemacht von DJ Ötzi über Dieter Bohlen, Söhne Mannheims, Sido, Barbara Schöneberger, die Zipfelbuben. Ja, wir sprechen heute, beziehungsweise Thomas spricht mit ihm über Themen wie: Wer ist denn der Billy King überhaupt? Wie hat er seine Karriere gestartet? Hat er als Sänger begonnen und ist dann Produzent geworden? Wie hat sich das entwickelt? Wie arbeitet er? Womit arbeitet er? Womit hat Billy gute Erfahrungen gemacht? Was sind seine persönlichen Wünsche an DAWs eigentlich? Welche Sounds verwendet er am liebsten? Darum geht's in dem ersten Teil dieser mehrteiligen Interviewserie. Und ja, da würde ich sagen, Thomas.
Herzlich willkommen, Billy King. Schön, dass du hier bist.
Hallo, Thomas.
Ich weiß ein bisschen was über dich. Ich weiß, dass du Musikproduzent und Studiosänger bist. Ich weiß, dass du dein Studio in Hamburg hast. Ich weiß, dass du mit Logic Pro arbeitest. Ich weiß, dass du eine Creditliste hast, die so lang ist, dass wenn wir sie komplett vorlesen würden, dann wäre die Sendung bereits um.
Ja, dann muss ich nicht so viel sprechen, ist doch gut.
Ja, dann mache ich das mal. Wir kennen uns eigentlich deshalb, weil wir dich extrem oft als Sänger gebucht haben, sehr oft für Radio Hamburg, aber auch oft für andere Stationen, wo du entweder bei uns in Salzburg da warst, um Jingles zu singen, oder weil du bei dir zu Hause für uns Gesang aufgenommen hast, was wir auch extrem oft gemacht haben. Aber vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, was du genau machst, wie du es machst, für wen du es machst und vor allen Dingen, warum du es machst.
Also, ich bin Billy King, ich bin gebürtiger New Yorker, deswegen mein Name ist also echt. Ich heiße eigentlich William Michael King III, also der Dritte auch noch, aber seit meiner Kindheit nennen mich alle Billy. Und ich bin mit Gitarrenunterricht und Klavierunterricht angefangen, wie alle, mit Klavierunterricht 3 Jahre gehabt, eher gezwungen worden, bis ich dann keine Lust mehr hatte. Und dann habe ich noch 1 Jahr lang Gitarrenunterricht gekriegt, so klassische Gitarre mit Fußbänkchen und so. Und hatte dann auch irgendwann keinen Bock mehr, weil es natürlich total uncool war. Klassik und sowas. Und gerade auf der Gitarre, man wollte ja eigentlich Mädchen aufreißen. Deswegen habe ich mir dann selber Klavier beigebracht. Das war damals so, Chicago war angesagt.
So fängt das die Energie des Musikmachens an. Man will die Mädels beeindrucken, oder?
So hat's bei allen, so ist es.
Bei den meisten begonnen, ja.
Obwohl, wir haben, es war eigentlich so, dass wir damals waren wir Kiss-Fans. Also so Hard Rock Kiss, weil die waren auch irgendwie komisch, die waren zu der Zeit, hatten die mehrere Hits und so und waren total angesagt und wir haben gesagt, wir wollen jetzt auch eine Band machen und dann fing das so an, dass einer 2 Stuhlbeine genommen hat, das waren die Drumsticks und Besen ich habe zum Beispiel einen Tannenbaumständer genommen, da einen Besenstiel reingesteckt, oben dann mir so eine Art Mikrofon gebastelt und habe dann mit einem Tennisschläger Gitarre gespielt und dazu gesungen.
Also gleich von Anfang weg voll professionell.
Ja, sehr professionell. Vor allem meine Gitarre hatte, weiß nicht, 62 Saiten oder sowas. Ein Tennisschläger.
Großartig.
Ja, ja. Nee, und hab dann irgendwann natürlich das etwas professioneller betrieben oder wurde immer besser und hab dann in Bands gespielt und irgendwann habe ich einen eigenen Song geschrieben und dann war ich in einer Deutschrock-Band, die haben meine Titel hatten aber keinen Text, weil ich nicht texten konnte, kann ich bis heute eigentlich nicht wirklich und hab dann auf Englisch irgendwas dahin gebrabbelt und dann musste ich das selber singen, haben die gesagt. Weil ja auch keiner den Text hätte singen können außer mir. Und ja, so habe ich mit 17 erst angefangen zu singen.
Oh, cool.
Und weil ich eine faule Sau bin, habe ich nie geübt und das Singen hat sich einfach am schnellsten und am besten entwickelt anscheinend. Und ja, heute betreibe ich das professionell, habe dann irgendwann einen ersten Studiojob gehabt, in dem ich in größeren Bands gesungen habe. Bin nach Hamburg gezogen mit meiner damaligen Freundin.
Jetzt wollte ich gerade fragen, das habe ich ein bisschen verpasst. Wann bist du von Amerika weggegangen und nach Deutschland gekommen und warum überhaupt?
Ja, meine Mutter ist deutsch. Die ist rübergegangen mit 21, wollte sie aus dem Muff raus da in Hude.
Wie sie 21 war oder wie du 21?
Als sie 21 war. Also, sie kommt aus Hude, das ist zwischen Oldenburg und Delmenhorst, also in der groben Nähe von Bremen im Norden. Und wollte da raus und ist dann gleich nach New York gegangen mit ihrer Firma, die da ein Büro aufgemacht haben. In den 60ern, ja, ich bin ein älterer Herr, hat sie mich gekriegt und meine Schwester. Und nach ein paar Jahren sind wir dann wieder zurück nach Deutschland, als ich 5 war. Und ich kokettiere heute immer noch damit, dass ich ja gebürtiger Amerikaner bin und man das an meinem Akzent immer noch hört. Also ich bin halt mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen.
Ja, ganz schlimm, ich verstehe dich fast nicht.
Ja, genau. Das ist ja auch noch was anderes. Deutsch ist ja auch was anderes als Österreichisch, ne?
Ganz andere Baustelle. Ich finde immer, das Österreichische ist näher am Amerikanischen dran als das Deutsche.
Ist es auch. Das stimmt.
Von den Lauten und so.
Ja, genau. Also das R klingt manchmal so ein bisschen wie Amerikanisch so bei euch. wegen meiner Freundin bin ich dann halt nach Hamburg gezogen. Da fing das eigentlich erst richtig an mit der Musik. Professionell zu werden. Ich bin 1988 bereits nach Hamburg gezogen. Da war ich irgendwie 22. Und jetzt habe ich verraten, wie alt ich bin, ne?
Jetzt kann man sich's ausrechnen, ja.
Also ich bin Baujahr 65, also ich war da 22, bin aber in dem Jahr noch 23 geworden. Also ich bin jetzt 54 und mache das halt seitdem schon professionell. Ich hatte das Glück, dass ich in einem Musikgeschäft gearbeitet habe. Das war eigentlich der Grund, warum ich auch nach Hamburg mitgegangen bin mit meiner Freundin. Die wollte studieren. Ich habe ein Musikgeschäft gehabt, der mich anstellen wollte, von dem wir damals die PA einfach geliehen hatten. Und ich habe den gefragt, du, hast du eine Wohnung in Hamburg? Ich sage, ja, muss aber einen Laden machen. Also auf Hamburgisch, jo, Hobby, muss aber einen Laden machen. ja, dann habe ich ein Musikgeschäft gemacht, Instrumente verkauft und durch ihn auch die ersten Studiojobs bekommen, weil er Kunden hatte natürlich, wie Profis, die nach Sängern suchten. Und er hatte mich dann bei meiner Band halt gehört, wo er die PA gestellt hatte. Und sagte, jo, der kann so singen wie Joe Cocker oder Paul Young. So ein bisschen kratzig war da angesagt. Und ich hatte so ein paar Nummern, die ich halt kratzig gesungen hatte. Und
Joe Cocker wäre jetzt nicht der Erste, der mir bei deiner Stimme einfallen würde.
Nee, weil ich für dich ja auch nie mal rumschreien darf. Ne? Aber
du musst immer alles jingle-mäßig brav und aufgeräumt sein.
Genau, ja. Brav, aufgeräumt, der nette Schwiegersohn von nebenan, der ganz freundlich mit Breitmaulfrosch-Gesicht so schön lächelt
wenn wir alles singt. Lass mich dir eine kleine Zwischenfrage stellen, wenn wir gerade bei dem Thema brave Stimme und so weiter singen. Kannst du mal kurz deine Top 3 sagen, wofür dich jemand, der in Deutschland, Österreich, Schweiz lebt, kennen könnte? Was man von dir an Gesang kennen könnte?
In Österreich, da habe ich ja auch schon viele Jingles. Ich habe ja viele Jingles für euch auch gesungen. Aber was weiß ich, in Österreich fällt mir immer gleich ein Stern, der deinen Namen trägt. DJ Ötzi und Nick P. und der ganze Chor.
Aber für die hast du Chor gesungen.
Da habe ich Chor gesungen.
Ja. Aber was ist denn das, wo man deine Stimme als Solostimme herkennen könnte? Du singst ja auch so ein paar Werbejingles, die man kennt, oder?
Ja, also da fallen mir Tausende ein irgendwie. Also von McDonald's zu, darf man das überhaupt hier nennen so? Also mit die größten Firmen, die es so gibt, Radiostationen, Fernsehstationen. Also,
mir fällt jetzt das, was man wirklich kennen könnte, wo man sagt, die Stimme kenne ich, fällt mir zum Beispiel ein, toll bepackt mit allen Sachen, die jeder.
Okay. Wann war das ungefähr? Ich weiß, also das lief natürlich in Deutschland rauf und runter. Es ist Zorzani-Joghurt. Das geht halt voll bepackt mit allen Sachen, die das Leben schöner machen.
Gut, das klingt nochmal anders.
Das
klingt nochmal anders.
Ja, ich habe auch schön lächelnd gesungen.
Ja, weil ich zu wenig lächeln, gell? Daran liegt es, okay. Und dann gibt es auch noch Merci Cherie, glaube ich, ist auch von dir, oder?
Ach so, Du bist der hellste Punkt an meinem Horizont und so weiter. Ne? Ja. Du bist der Farbenklecks. Also, merci, dass es dich gibt.
Zum Beispiel. Oh mein Gott, ja.
Ja, 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 also
man kann, man kann sagen, wahrscheinlich einer der meistgebuchtesten Chorsänger Deutschlands bist du auch, neben dem du auch als Musikproduzent tätig bist.
Ich glaube ja. Also das ist ja eigentlich mein Hauptberuf, ist ja der Singen, das Singen für andere Leute, weil ich auch gerne im Hintergrund bleibe. Also ich merke, dass mir das am meisten Spaß macht, hier alleine rumzufummeln. Ich meine, jetzt in Corona-Zeiten bin ich eh im Studio in Quarantäne, sowohl wir als auch zu Hause. Ja. Hier ist nämlich keiner. Ich bin ganz alleine, aber das mag ich sowieso ganz gerne, dann halt für mich hier Chor auszudenken oder Jingles zu singen und dann selber aufzunehmen und hab dann einfach meine Ruhe. Und es geht auch viel schneller, als wenn so ein Dieter Bohlen hinter einem steht und einem immer auf die Schulter klopft.
Hier, mehr nach links, die Spur da, die muss noch mehr nach links.
Und ich denke, ja, ich weiß ja, dass sie mehr nach links muss und ich mach das auch gleich.
Weißt du, wer übrigens jede Folge von uns hört? Dieter Bohlen ist ein treuer Abonnent von diesem Podcast und hört da immer zu. Nein, es war ein Spaß.
wer weiß. Ich werde ja darauf hinweisen. Ja, ja, genau.
Aber ich glaube, der ist bei sowas auch sehr schmerzfrei.
Ja, total.
Also, ja. Jetzt habe ich deine Geschichte ein bisschen unterbrochen. Du hast also gesagt, du hast erste Studiojobs eher als Sänger begonnen, aus der Position des Musikgeschäftes heraus, weil halt auch Kunden von dem, der das gemacht hat. Wie kamst du denn dann dazu, auch, dass du ins Produzieren reinkamst?
Naja, ich habe dann immer beobachtet, wie die Typen das auf der anderen Seite machen. Und ich habe mich immer schon für Technik interessiert. Mhm. Deswegen hat mich schon immer interessiert, was das für ein Mikro ist, wie das so gemacht wird, wie das aufgenommen wird. Und ich habe das hautnah miterlebt, wie die Profis das machen, auf der anderen Seite der Scheibe. Und da habe ich natürlich auch viel gelernt, wie man es eben nicht macht mit Sängern und so. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch, so Techniken. Und hab dann einfach mal die Seiten gewechselt, hab auch da ganz klein angefangen. Meine erste Produktion habe ich auf Boss MA12V gemischt. Das sind so Plastikmonitore. Die haben, glaube ich, 8 Watt oder so. Ich glaube, die haben 12 Watt, deswegen heißt sie 12V. Die standen auf dem Boden unter dem Keyboard, hatten überhaupt keine Bässe. Aber ich habe das, und dann habe ich eine TSR-8 gekauft, eine Tascam 8-Spur-Maschine, aber immerhin schon Halbzollband, also schon Qualität war schon etwas besser da. Und habe da so angefangen, das zu mischen, sowohl auf diesen Boss MA12V als auch auf Kopfhörern. Ne? Und habe das irgendwie.
Ich glaube, so lernt man es am besten, indem man einfach selber mal loslegt und probiert und seine Erfahrung macht. Meine erste Aufnahme habe ich mit meinem heutigen Partner Peter Kent mit 7 wahrscheinlich gemacht. Haben festgestellt, wie wir die Tonqualität massiv verbessern können, indem wir den Kassettenrekorder, der neben uns am Boden stand und das aufgenommen hat, zwischen Klavier und Schlagzeug, in die Küche tragen. Ja, und dort die Aufnahme machen. Wir haben erst viel später wirklich verstanden, warum die Aufnahme dann tatsächlich besser war, obwohl sie auf einmal mumpfig und verhallt war, weil der so eine automatische Aussteuerung hatte und es war restlos übersteuert, wenn der neben uns stand. Und in der Küche war das Signal so leise, dass das zumindest mal nicht mehr das Hauptproblem war. Aber so macht man seine eigenen Erfahrungen und lernt dabei.
Naja, als Produzent macht man es ja heute noch, dass man dann die Mikros in den Raum stellt und die total zusammencrusht, also total quetscht, zusammenquetscht mit Kompressionen. Das ist ja nichts anderes, als was ihr dann mit Trial and Error hingekriegt habt, unwissentlich. Toll.
Und hast du auch mit Logic angefangen oder war da noch irgendwas davor?
Ja, also Freunde von mir haben den Notator oder den Creator erfunden.
Das ist damals das Vormodell ein bisschen vom Logic, gell?
Genau, das ist der erste Vorläufer vom Logic. Damals noch auf dem Atari. Atari 1040.
Ich habe auch mit Atari gearbeitet, bei mir war es allerdings Cubase.
Haben wir alles, ne? Also ich nur deswegen habe ich jetzt auch Logic, weil halt Freunde von mir das erfunden haben. Dann hat ein anderer Freund, der mit mir zusammen in einer Tanzmusikband gespielt hat, Bassist, der hat dann Notator erfunden, also das aufgesetzt, dass er auch Noten kann. Und ja, da habe ich halt auch angefangen mit Musik machen, Atari gekauft, Notator benutzt, damals noch mit Pattern gearbeitet. Das kennt ja heute gar keiner mehr. Und vor allem beim Atari war es ja so, dass der nacheinander immer die Spuren abspielte und dann, wenn das Pattern umsprang, man also vorher schon gucken musste, wieso ist die Bassdrum jetzt viel später, ne? Man muss die Bassdrum auf Kanal 1 setzen, damit die als erstes kommt und so weiter, ne? Und den Schickerkram irgendwie später, so Streiche und so waren dann ganz unten, ne? Und so bin ich bei Logic gelandet bis heute und ich hatte zwischendurch eine Pro Tools Phase. Ich habe es tatsächlich auch mit Cubase probiert, wobei bei Cubase war es einfach so, das war für mich genau wie Logic. Und ich hatte damals einen Deal mit eMagic, so hießen die noch, da waren sie ja noch nicht bei Apple. Deswegen habe ich halt immer Logic benutzt, war da auch Beta-Tester und sowas. Und ja, bis heute bin ich Logic treu geblieben, weil ich einfach so schnell bin. Und das ist ja in meinem Beruf auch super wichtig, schnell zu sein, ne? Wenn der Kunde halt hinter dir steht und du schnell was machen musst. Ich bin einfach da am schnellsten. Und viele sagen, die Auflösung in Pro Tools sei besser. Das ist aber heute, ist doch, musst du auch sagen, Cubase, Pro Tools,
ich glaube, man kann mit jeder dieser Programme tolle Musik produzieren.
So
und man
muss
letztendlich seinen Weg finden, wo man sich wohlfühlt. Gibt es Dinge in Logic, wo du sagst, das fehlt dir, das hättest du gerne noch? Vielleicht, was du von anderen Programmen kennst oder so?
Ich glaube, seit bestimmt 15 Jahren jetzt, immer wenn mich einer fragt, besonders von der Firma, sage ich, Leute, ich möchte gerne... bei mir ist es so, ich nehme Gesang auf einer Spur und wenn ich dann Chor mache, mache ich immer extrem links, rechts jeweils zwei Spuren. Also ich habe immer vier Spuren pro Stimme, lege dann zwei nach links, zwei nach rechts und zwei extrem, weil der Produzent, dem ich das dann schicke, kann das dann wieder in die Mitte drehen und das da wieder ein bisschen Mono draus machen. Dafür brauche ich aber ein Mischpult, was bei, ich sag mal, 48 oder ich habe meistens 96 Kanäle, muss ich immer alle Spuren erstmal nach links, die nächste nach rechts, die nächste wieder nach links, die nächste wieder nach rechts und so. Das ist total nervig. Ich hätte jetzt gerne irgendeinen Befehl, wo man sagt, hier die Spuren alle der Reihe nach links, rechts, links, rechts, links, rechts, immer abwechselnd. Das ist so ein Befehl, das kriegen sie irgendwie nicht gebacken. Ich habe natürlich da auch meine Tricks inzwischen, aber das ist das Einzige, was ich vermisse. Ansonsten...
Wäre jetzt nicht das schwierigste Feature in der Umsetzung?
Nö, eigentlich nicht. Ne? Aber seit 15 Jahren sage ich das jedes Mal. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch mit dazu hört heute. ich werde die natürlich alle taggen nachher und sagen, hier, hört mal rein. da werdet ihr auch erwähnt. Naja. Also, aber sonst, man kann ja, wie gesagt, heute ist völlig egal, Ableton, Cubase, Pro Tools, Logic... Alles macht alles. Man kann
also
eigentlich
ich setze mich
machen,
ja sehr intensiv mit der Thematik auseinander, weil ich auch für alle DAWs Tutorials mache und da sehe ich ein bisschen die Vor- und Nachteile und ich glaube schon, es gibt sie definitiv. Ich sage
das
mal,
wäre meine Frage jetzt gewesen, was du denn meinst, was an Logic oder warum du bei Cubase bist.
Ich bin ja gar nicht bei Cubase, ich habe mit Cubase begonnen.
Ach, so meinst du,
begonnen.
Also okay.
Jahrelang war Logic, dann kam Ableton.
Ach ja, genau.
Also ich nutze heute noch Logic und Ableton, aber ich bin jetzt auf ein ganz neues Produkt namens Bitwig umgestiegen. Bitwig hat erst vor 8 Jahren oder was gestartet. Die haben eine neuere, bessere Programmiersprache, die haben keine Altlasten, die sie mitmachen, nehmen müssen. Da findet man schon klare Vorteile. Ich sage mal, ein Vorteil, aber den muss man auch nutzen können, den kann ja gar nicht jeder nutzen. Die Töne sind, normalerweise hast du in der Software, jeder Ton ist entweder C oder D, dazwischen oder C oder Cis, dazwischen gibt es nichts. In Bitwig kannst du jeden einzelnen Ton pitchen. Das heißt, du kannst einen dreistimmigen Akkord anschlagen und kannst dann für jede einzelne Note einen Pitchverlauf machen und den Ton um eine Oktave nach oben drehen oder nur einen Halbton und so weiter. Und das ist jetzt, wenn man straighte Popmusik macht, weiß ich nicht, ob man es braucht.
Ich wollte es gerade fragen, das klingt sehr speziell, dieses Anwendungsgebiet, aber...
Man kann schon auch Sounds machen, die irgendwie sehr interessant sind, die eben dann spezieller klingen und sagen, ah, der Sound klingt aber spannend, den kenne ich so nicht so oft. Aber gerade wenn man jetzt vielleicht Techno oder Filmmusik macht, jetzt meine ich weniger Orchesterfilmmusik als experimentelle Filmmusik. Ich mache den neuen Soundtrack für Tschernobyl und arbeite mit Geräuschen, die ich tune und da kann man natürlich solche Sachen super einsetzen. Aber ja, das sind alles sehr spezielle Sachen. Bleiben wir noch ein bisschen bei Logic. Meine Frage an dich wäre, was sind denn so deine Haupt-Soundlieferanten, wenn du also Synthesizer brauchst, wenn du geile Klaviersounds, Fender Rhodes Sounds und so weiter brauchst, wie viel nützt du da die Sounds von Logic oder wie viel nützt du irgendwelche VST-Plugins Und welche sind das so im Wesentlichen, die du am liebsten verwendest?
Genau, also bei mir ist ja gar kein VST, weil ich habe ja nur AU-Plugins.
Okay.
Ich habe jahrelang nach einem, ich bin einfach mit dem Fender Rhodes groß geworden. Ich habe selber 4 oder 5 Stück besessen, habe heute immer noch eins, also das Mark 7, die letzte Variante, klingt halt genauso, aber es ist wie geleckt, sieht ganz, ist ganz neu, aber auch schon, gibt es glaube ich auch schon seit 10 Jahren, sind die auch schon wieder pleite. Spiele ich aber auch immer noch gerne drauf und erst seitdem es jetzt Keyscapes gibt,
ja, wunderbar,
hat man so ziemlich alle Klaviere und alle Rhodes, die man so brauchte, in einem Plugin und was auch nicht so viel RAM schluckt. Das war ja früher mal das Problem, als man anfing, ne, dann hatte man vielleicht 8 GB RAM im Rechner und das war unfassbar viel. Und dann konnte man ein Piano einladen, musste das dann freezen, also quasi als Audio überspielen und dann musste man das Plugin wieder deaktivieren, um dann ein weiteres Klavier oder Rhodes dann laden zu können. Also Keyscapes ist eines meiner Favoriten, Omnisphere auch, Omnisphere 2. Ich habe Eric Persing, der das alles programmiert hat, mal getroffen. Und klar, wenn man so persönlichen Kontakt hat, ist das immer ein bisschen was anderes. Gucken wir mal vielleicht mal genauer hin.
Aber habe ich auch getroffen. Super netter, cooler Typ.
Ja, total.
Und ein Entertainer vor dem Herrn.
Ja.
Also muss ich kurz erzählen, die Geschichte.
Ja, ja.
Bin auf der Musikmesse in Frankfurt und mit meiner Band iVotion. Wir stehen da zu dritt am Spectrasonics-Stand und außer uns ist niemand da. Es ist wirklich leer. Und auf einmal kommt Eric Persson und stellt sich hinter sein Keyboard, nimmt das Mikrofon, startet eine Signation, also, ja, mit Video und allem.
Ja.
Und auf einmal schaut er uns an und sagt durch sein Mikrofon, Hi and welcome to our show. Willkommen zu der Show und jetzt geht's los und ich zeige euch mal, wie man einen geilen Sound macht. Und ich denke mir noch so, das kann doch nicht sein Ernst sein, dass der jetzt für uns drei hier diese Show abfackelt. Aber der hat gnadenlos weitergemacht. Auf einmal kamen ein paar Passanten, blieben stehen. Dann kommen die nächsten, bleiben stehen. Es hat 10 Minuten gedauert und da standen 300 Menschen. Ja, der hat also einfach gnadenlos sein Ding gemacht und wusste, ich muss nur starten, irgendwann habe ich genügend Publikum. Also fand ich sehr beeindruckend, den Typen.
Herrlich.
So, ja. Jetzt waren wir also bei Omnisphere, bei Keyscape, beides
genau,
Plugins,
Keyscapes,
die ich auch sehr gerne nutze.
Was ich über die Jahre jetzt mache, ich versuche immer weniger externe Plugins zu benutzen, mache also viel in Logic. Jetzt muss man dazu sagen, als ich anfing, musste man jedes Keyboard kaufen, jedes Hallgerät musste man, und das Hall, der Hall, weiß ich noch, der war unfassbar teuer, hat irgendwie 500 Mark gekostet damals.
Auch der Hall in Logic war nicht dabei in Logic, sondern du musstest den dazu kaufen, ja?
Es war eine Erweiterung für Logic und das, was war, 3.500 Schilling sind das irgendwie gewesen.
Ja.
Und die habe ich einfach jedes Mal bezahlt. Dann hatte ich wenigstens Hall. Ich hatte aber noch kein Keyboard, ich hatte noch kein Rhodes, ich hatte nichts irgendwie da drin.
Aber Hall, jetzt beglück dich doch mal mit dem Hall, ja?
Totaler Wahnsinn, ne? Ich weiß nur, dass der Hall hat 500 Mark gekostet. Das war unfassbar viel Geld für eine Software, die schon 2.000 Mark gekostet hat oder was. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Und ja, heute kauft man, glaube ich, 129 € mal bei Sonderaktionen oder sowas. Und da ist alles drin. Alles.
Ja, es ist der Wahnsinn. Ich muss auch sagen, ich nutze extrem viel interne Plugins. Erstens fressen sie weniger Ressourcen.
Genau.
Zweitens machst du ein Projekt mal 5 Jahre später auf. Alle VST-Plugins, hast eine andere Version, geht das nicht mehr auf, gibt es nur Probleme. Die internen werden immer funktionieren. Und die Zeiten, wo die schlecht klingen, wo man sagt, ja, die klingen halt nicht so wie die teuren VST-Plugins oder AU, die sind längst vorbei. Logic macht Spitzen, sowohl in der Audiobearbeitung wie auch in der Klangherstellung sind da echt tolle Sachen dabei. Lieber Billy, du bist ja am Freitag mit mir live auf YouTube, wenn wir das erste Mal machen, Mutant Live. Für die, die das nicht kennen, hört euch das mal an. Habt ihr euch immer schon mal gefragt, wie arbeiten erfolgreiche Produzenten? Mit welchen Programmen bzw. welchen Plugins? Starten sie mit dem Beat, mit einer Klavierspur oder etwas anderem? Entsteht der Mix während des Arrangierens oder ist der Mixdown ein eigener Prozess? Wie werden Stimmen bearbeitet, damit sie perfekt im Mix sitzen? Wird der Track vom Produzenten selber gemastert oder wird der Mix nochmal an ein externes Mastering-Studio weitergegeben? Mein Name ist Thomas Foster und all diese Fragen klären wir Freitag, den 24. April um 20 Uhr in Mutant Sessions. In Kooperation mit den Zeitschriften Keys und Recording Magazin. Von Produzenten für Produzenten. In jeder Folge schauen wir einem erfolgreichen Musikproduzenten über die Schulter. Schauen uns an, wie er arbeitet, erfahren, was seine Überlegungen für einen erfolgreichen Track sind. Und ihr könnt live dabei sein und ihm über den Chat eure Fragen stellen. Wir starten zusammen mit dem Musikgeschäft Klangfarbe Wien am Freitag, den 24. April, auf meinem YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion. Unser erster Gast ist Billy King aus Hamburg. Billy gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Produzenten Deutschlands, sondern ist auch als Chorsänger extrem gefragt. Er hat bereits für Leute wie Cliff Richard, die Spice Girls, Barry Manilow, Mr. President, Dieter Bohlen, die Söhne Mannheims und unglaublich viele andere gearbeitet. Am Freitag werden wir uns speziell das Thema Vocal Recording anschauen. Billy verrät uns, was für ihn beim Arbeiten wichtig ist und wie er genau vorgeht. Mutant Sessions live am 24. April um 20 Uhr auf meinem YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion. Verpasst das nicht. Bis dahin immer kreativ bleiben und vor allen Dingen auch gesund bleiben. Cheers!